Ich hätte mir sehr gewünscht, es wäre anders gelaufen. Wir waren oftmals anderer Meinung. Ich glaube, das war auch eines der Erfolgsgaranten für unseren Podcast. Das ist definitiv so, dass ich Dinge auch im Podcast nicht mit der Deutlichkeit angesprochen habe, wie ich das vielleicht in einem privaten Gespräch tun würde. Die Schlinge, wenn man so möchte, zieht sich auch immer weiter zu. Ich würde grundsätzlich den Menschen raten, sich ein paar Eier wachsen zu lassen. Das ist vielleicht mal ganz gut. Aber davon abgesehen, einfach mal mutiger und aufrechter durchs Leben zu gehen.
Für die einen ein Schock, für andere wiederum eine Erleichterung. Mit Hoss und Hopf ist Schluss. Der Podcast mit Millionen Reichweite, einer der bekanntesten systemkritischen Formate im deutschsprachigen Raum, ist Geschichte. Danach öffentliche Schuldzuweisungen, Vorwürfe, Drohungen und viele offene Fragen. Ich spreche heute mit Philipp Hopf über seine Sicht der Dinge, über das Ende von Hoss und Hopf, über Spaltung, Kontaktschuld und über den wachsenden Druck auf kritische Stimmen. Wie behält man Erfolg und Reichweite trotz Zensur, Regulierung, Deplatforming und Debanking? Gibt es Wege, Systemkritik zu üben, ohne unterzugehen? Philipp Hopf ist Finanzanalyst, ehemaliger Podcaster, Blogger und YouTuber. Ein Mann mit Millionenpublikum, der weiß, wovon er spricht. Wir sprechen darüber, wie Erfolg und Kritik zusammengehen können, warum man den Mund nicht halten muss und wo trotzdem die roten Linien verlaufen. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Herr Hopf, ich begrüße Sie. Danke, dass wir hier sein dürfen in Altaussee, wo Sie zum Heilfasten hingereist sind. Wie geht es Ihnen denn jetzt am vorletzten Tag Ihrer Kur?
Ganz hervorragend. Das war aber nicht jeden Tag so. Es gibt ja unterschiedliche Stufen der Entgiftung. Hätten Sie mich am anderen Tag erwischt, an einem anderen Tag, dann wäre das nicht so gelaufen. Deswegen ja, also das läuft ja jetzt aufs Ende zu. Ich habe jetzt einige Tage nichts mehr zu mir genommen und bin sehr glücklich und zufrieden mit meiner Entscheidung, die ich getroffen habe.
Ist man dann klarer, fokussierter?
Ich würde sagen, ja.
Gut, dann kommen wir zu einem nicht so angenehmen Thema, nämlich dem, was aktuell auch viel in den Schlagzeilen zu lesen war, dem Ende von Hoss und Hopf. Es war ja, wie gerade gesagt, eines der reichweitenstärksten systemkritischen Formate im deutschsprachigen Raum. Und über das Ende gibt es unterschiedliche Darstellungen, vor allem von Ihrem ehemaligen Partner Kian Hoss. Was möchten Sie dazu sagen? Sie halten sich ja eher zurück.
Was ich sagen kann, ist, dass das Verhältnis zwischen uns deutlich besser ist, als die Presse es nach außen tragen möchte. Man muss ja verstehen, es gibt ja so ziemlich jedes deutsche Presseorgan hat darüber geschrieben. Und wie erreiche ich noch Reichweite, wenn 20 andere vorher schon das gebracht haben? Explosion, Untergang und wie sie es alle genannt haben, indem ich einfach den Artikel noch reißerischer gestalte, die ominösen Drohungen, was hat er gemacht? Also von mir gab es ja sowieso gar kein öffentliches Statement im klassischen Sinn, auch keine Drohung oder sonst irgendwas. Wir haben uns getrennt, das ist richtig. Natürlich gab es Gründe dafür, das ist auch richtig. Aber ich respektiere den Mann, der ist in seinen jungen Jahren mit 26 extrem erfolgreich, hat einen Lebensweg hinter sich. Und das bringt einfach nun mal auch viel Veränderung. Bei mir ist das auch so, ich stehe eben an einem ganz anderen Weg. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, ich gehe zur Fastenkur und habe Familie. Und bei mir sind einfach auch andere Dinge wichtig geworden, auf die ich achte, die mir wichtig sind. Und das ist jetzt natürlich nicht optimal gewesen, wie das gelaufen ist. Ich hätte mir sehr gewünscht, es wäre anders gelaufen, jedoch muss ich das auch klar sagen, da trägt jeder seinen Anteil dabei. Ich nehme mich da auch genauso mit rein. Da sind Dinge von mir nicht korrekt gelaufen, Dinge von ihm nicht korrekt gelaufen. Und Ich würde mich freuen, ich meine aber auch, wir hatten jetzt seitdem keine Möglichkeit mehr, uns zu sehen. Wenn wir das tun, dann schauen wir uns an und geben uns die Hand. Und es ist auch, wir sind, wenn es irgendwelche Fragen gibt, intern sind wir immer in Kontakt.
Ihr Anwalt sagte ja den Medien gegenüber, dass sich die Trennung von Ihnen schon, also dass die Entscheidung zur Trennung von Ihnen schon viel eher gefallen ist, also schon im Laufe des Jahres 2025. Und Kian Hoss meinte, es ist ja vielfach auch von Mediendruck und so weiter, auf hin von Druck und so weiter passiert. Gab es in dieser ganzen Zeit, weil Sie ja auch überlegt haben, dass Sie das beenden jetzt im letzten Jahr, schon gewisse Themen, wo man merkte, da ist man jetzt nicht mehr einer Meinung, es gibt gewisse rote Linien, die der eine überschreiten will, der andere nicht. Sind das auch Gründe gewesen, warum Sie überlegt haben, dass Sie das Format beenden?
Nee, das muss ich auch ganz klar sagen, das hatte nichts. Ich meine, wir standen ja immer für Meinungspluralität und haben alle möglichen auch Brandthemen aufgegriffen, haben auch über unangenehme Dinge gesprochen. Also wie sollte ich jetzt mit diesen Werten, die ich da vertrete, dass ich selber sage, ich sehe mich als absolut libertär, dass ich dann sage, da hat jemand eine andere Meinung, ich mache das mit dem nicht mehr. Das ist auch eine rein mediale getriebene Geschichte, hat damit gar nichts zu tun. Das sind persönliche Sachen. Und nicht irgendwie, dass einer eine andere Meinung hat. Wir waren oftmals andere Meinung. Ich glaube, das war auch eines der Erfolgsgaranten für unseren Podcast, dass wir eben nicht immer einer Meinung waren und uns gegenseitig nach dem Mund geredet haben, sondern Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven gesehen haben, aus unterschiedlichen Altersstufen. Da betrachtet man ja Situationen auch anders. Deswegen, ich blicke auf eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit zurück, die sich wahrscheinlich so auch nicht wiederholen lässt. Ja. Und deswegen hatte ich das in meinem Statement auch gesagt, wir gehen eigentlich an der Spitze. Wir haben da alles erreicht. Wir haben eine Stadiontour gemacht. Wir haben letztes Jahr das meistverkaufte Buch veröffentlicht. Darauf bin ich besonders stolz. Über 4 Monate vor dem Buch Freiheit unserer hochgeschätzten Kanzlerin Angela Merkel stand, die uns erzählen möchte, wie sie Freiheit nach Deutschland gebracht hat. Ja, insofern, das ist vielfach Nummer 1 Podcast gewesen. Super spannende Themen. Kian und ich haben auch viele tolle Erlebnisse gerade auf der Tour zusammen gehabt. Die ging ja über mehrere Wochen. Insofern von mir, von meiner Seite aus keine Bad Feelings und das Leben geht weiter.
Es wurden ja auch da Gerüchte laut, dass viele glauben, ihr seid auseinandergetrieben worden, weil ihr eben, weil man euren Einfluss sozusagen schmälern wollte. Und das bringt uns auch zu dem Thema allgemein Spaltung. Also die Menschen sind ja da schon sehr sensibilisiert auf das, deshalb wahrscheinlich auch die Gerüchte dahingehend, dass ihr gespalten worden seid, von außen irgendwie auseinandergetrieben worden seid. Aber es ist ja allgemein ein großes Thema, was die Gesellschaft auch sehr schwächt. Dieses Herrschaftsprinzip Teile und Herrsche ist ja schon uralt und ist ja auch heute allgegenwärtig. Und gerade Medienschaffende, kann ich zumindest auch sagen, aus meiner Arbeit, spüren das sehr stark. Mit wem darf man sprechen, mit wem darf man nicht sprechen, wer gibt hier ein Interview, wer nicht, mit wem kann man zusammenarbeiten, mit wem nicht. Wie geht es Ihnen damit? Wie sehr spüren Sie das in Ihrer Arbeit?
Also, gehen wir mal erst auf das Thema Spaltung drauf ein. Das ist allgegenwärtig. Es ist uralt und doch aktueller denn je. Wir sehen das hier in Deutschland, in dem der politische Diskurs sich jetzt auch in den letzten Monaten immer stärker verschärft, in dem jetzt auch die EU ganz offen sagt, sie möchte unliebsame Stimmen zensieren. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir weltweit sehen. Das hat vielleicht auch ein bisschen Glück, da kann man ja unterschiedlicher Ansicht sein jetzt zur Person Donald Trump, aber der sagt es einfach offen raus, während andere es vor ihm getan haben, aber nicht so gesagt haben, die waren mehr Diplomaten, er ist überhaupt kein Diplomat. Ich kann damit besser arbeiten, wenn mir einer direkt ins Gesicht sagt, was er vorhat. Und wir sehen das jetzt auf der weltweiten Bühne, auch dort Spaltung, jetzt gerade aktuell in Davos Spaltung. Wir sehen, dass in Amerika die sogenannten ICE-Proteste, also die linke Seite, das linke politische Spektrum, ähnlich wie in Deutschland, setzt sich dafür ein, dass illegal ins Land gekommene, gerade Somalia, da gibt es ja einen riesigen Somalia-Skandal, hochkriminelle Leute mit einem Track Record, der seit lang ist, was ihre Vorstrafen angeht, ähnlich wie in Deutschland, wo man einen Flieger hat mit hochkriminellen Afghanen, der abgeschoben werden soll. Und dann gibt es da Leute, die stellen sich hin und sagen, nein, 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 diese Vergewaltiger dürfen nicht abgeschoben werden. Das ist ein Skandal, wie könnt ihr nur? Ähnlich USA, Eisproteste, die Eisbehörde, der genauso nachgesagt wird, sie würde viel zu dramatisch, drastisch vorgehen, indem sie illegal ins Land gekommene Migranten abschiebt. Haben wir das weltweit, Spaltung der Gesellschaft, politische Spaltung, Spaltung zwischen Mann und Frau. Auch das ist für mich eindeutig offensichtlich. Wir sehen es aber auch statistisch an den Singlequoten, die immer größer werden. Also Leute werden immer einsamer. Wie gehe ich damit um? Ich beteilige mich daran nicht. Ja, ich erfahre keine Spaltung bei mir, weder bei mir geschäftlich, bei wer einfach mal auf unsere Homepage geht und bei Team nachschaut. Das ist ein Sammelsurium unterschiedlicher Länder. Das ist quasi die bunte Gesellschaft. Mir geht es eher darum, dass es gewisse Werte gibt, Respekt, der einen verbindet. Und das spielt für mich politische Ansichten gar keine Rolle. Ja, ich stelle niemanden ein, weil ich sage, ist der jetzt meiner politischen Ansicht oder nicht? Nee, wir müssen uns respektieren dafür, welche Ansichten wir haben, dass wir sie haben. Die können auch total unterschiedlich sein. Und so versuche ich das vorzuleben, auch in meiner Familie. So versuche ich das vorzuleben in meinem Freundeskreis. Ich habe Freunde, komplett unterschiedliche Ansichten. Ich mit Sicherheit eher auf der rechten Seite. Da gibt es aber auch eher künstlerische Leute, die deutlich mehr links stehen. Das führt zu fruchtbaren Gesprächen, aber nie zu Streit und Spaltung, dass wir sagen, weil du die und die Haltung hast, sind wir jetzt nicht mehr befreundet. Das kenne ich so nicht bei mir.
Aber was würden Sie Medienschaffenden, Unternehmer raten, wenn Sie sagen, naja, Sie wollen halt Ihre Existenz nicht gefährden und deshalb gehen Sie der Kontaktschuld auf den Leim sozusagen und trauen sich halt nicht, mit gewissen Personen zu sprechen und gehen halt auch diese Spaltung ein. Die sind dann halt ziemlich in einen Zwiespalt. Sie sagen, ja, ich will jetzt nicht mein eigenes Leben sozusagen gefährden. Ja, und andererseits verhärten sie natürlich aber die Fronten, wenn sie mitspielen. Was würden Sie denn diesen Menschen raten in ihrem Widerspruch?
Ich würde grundsätzlich den Menschen raten, sich ein paar Eier wachsen zu lassen. Das ist vielleicht mal ganz gut. Aber davon abgesehen, einfach mal mutiger und aufrechter durchs Leben zu gehen, ist es, denke ich, auch ganz wichtig, für seine Prinzipien zu stehen, auch wenn das Konsequenzen mit sich bringt. Ich denke, ich bin der lebende Beweis dafür, dass man dadurch nicht erfolglos sein muss oder dass man es schafft, dadurch jemanden seine Geschäftstätigkeit zu nehmen. Ich bin mir bewusst, es gibt Leute, die Banking, Sie haben es vorher gesagt, die unter starken Konsequenzen leiden müssen. Ich habe es irgendwie immer geschafft, trotzdem, sage ich mal, mit offenem Visier meine Schüsse abzugeben, wenn ich Dinge kritisiert habe oder über Themen spreche, über die man vielleicht nicht spricht in unserer Gesellschaft. So hat mir das nicht geschadet, langfristig, also definitiv nicht geschäftlich. Und ich würde auch sagen, in meinem Freundeskreis auch nicht. Im Gegenteil sogar. Ich meine, es hilft, ein klares Profil zu haben. Wenn ich quasi, wenn Menschen bekannt ist, ganz klar, für was ich stehe und für was ich nicht stehe, dann gibt es schon eine Sortierung vorab. Menschen, die sagen, oh Gott, mit diesem Philipp Hopf komme ich gar nicht klar, der ist ja furchtbar, wunderbar, die begegnen mir nicht, die gehen mir aus dem Weg. Und Menschen sagen, hey, ich finde das gut, ich respektiere das, ich finde das interessant, lass uns darüber reden, mit denen komme ich in Kontakt. Ja, Gleiches und Gleiches zieht sich immer an. Und deswegen, ich höre jedem zu. Ich finde, es ist ganz wichtig, andere Meinungen zu hören und auch zu akzeptieren. Das ist völlig in Ordnung. Und das ist ja das, was der Gesellschaft ein bisschen abhanden gekommen ist, andere Meinungen zu akzeptieren. Ja. Man spricht zwar davon, offen und liberal zu sein, aber gerade die, die sich am offensten und liberalsten nennen, akzeptieren keine anderen Meinungen mehr. Ja. Das ist übrigens etwas, das ich aus dem sogenannten rechten, rechtskonservativen Spektrum gar nicht kenne. Dort ist mehr oder weniger, jeder kann seine Meinung haben. Ja. Und die sind ja auch super meinungsplural. Es ist ja nicht so, dass da alle gleich über alle Themen denken. Aber da gibt es dann keine Redeverbote oder da gibt es das nicht, dass man sagt, mit diesem Schmuddelkind unterhalten wir uns jetzt nicht mehr, weil der wählt die So-und-So-Partei. Ja. Das ist also auch die Spaltung und die Intoleranz in der Gesellschaft ein klares Merkmal einer gewissen Ausrichtung als Mensch. Und die müssen mit ihrer Haltung selbst leben.
Diese Kontaktschuld, die gibt es ja auch ganz stark online, nämlich sogar in den Algorithmen, was ja sehr eine spannende Sache ist und viele nicht wissen. Also wenn man da mit irgendwen in Berührung kommt, dann wird man in der Reichweite auch gedrosselt. Ist das so, ne? Ja, wir haben das ja auch selbst bei Auf1 schon erlebt, ich selbst bei meinem eigenen Kanal. Und viele meiden dadurch auch gewisse Kontakte online. Das ist überhaupt eine Entwicklung, die jetzt immer stärker wird, weil ja die sozialen Medien und die Influencer gewinnen ja immer mehr an Einfluss und die Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, die klassischen Medien verlieren ihn immer mehr. Was ja dazu führt, dass eben die sozialen Medien auch immer mehr reguliert werden, dass da immer mehr eben Reichweiteneinschränkungen, das Thema Deplatforming habe ich angesprochen, gesetzliche Eingriffe. Also es wird einem immer schwieriger gemacht, auch die Meinung wirklich zu sagen im Online-Bereich und eben auch Thema Kontaktschuld. Viele sagen deshalb, Selbstzensur ist mittlerweile ein, muss man fast machen, um Reichweite und Erfolg zu haben. Was würden Sie dem entgegnen?
Aber wie spielt sich so eine Selbstzensur aus? Also dass ich nicht mehr mit anderen rede oder dass ich meine eigenen Inhalte...
Beides. Okay. Also dass man mit dem Bösen nicht mehr redet, dass man selber nicht ausredet, dass man viele Themen meidet, ja. Aber einfach nur halt zu dem Zweck für Reichweite und Erfolg. Und viele sagen halt, ja, es geht fast nicht mehr anders. Und ich kenne auch wirklich von einigen und auch eben von Auf1, die, wo man halt wirklich merkt, da gibt's Algorithmen, da gibt's einfach Reichweitendrosselung, wenn man bestimmte Inhalte anspricht. Aber wie soll man mit dem umgehen? Selbstzensur oder darauf verzichten?
Also ja, definitiv, das ist definitiv so, dass ich Dinge auch im Podcast nicht mit der Deutlichkeit angesprochen habe, wie ich das vielleicht in einem privaten Gespräch tun würde. Denn es gibt definitiv Themen, es gibt, das haben wir gesehen, politisch auch, Israel immer ganz vorsichtig, nichts Falsches sagen.
Ihr TikTok-Kanal wurde ja auch gelöscht.
Also. Es war nie unser TikTok-Kanal, aber es gab viele TikTok-Kanäle, die unsere Inhalte gepostet haben, aber es war nicht unser im Sinne. Wir hatten nicht, der hat uns nicht gehört, sondern das war halt einer von vielen Kanälen und daraus haben die Medien gemacht, der TikTok-Kanal von Horst und Hopf wurde gelöscht. Ja, also das war mal so, das war eine kurze Zeit so, dass da was zensiert wurde, aber das war jetzt nicht, weil wir über ein Thema gesprochen haben, das quasi eine No-Go-Area ist, sondern das war halt einfach die große Zensurwelle damals. Erstens mal unter Joe Biden noch. Man muss fairerweise auch sagen, das hat sich jetzt unter Donald Trump ganz klar geändert. Das sehen wir auch auf Twitter, auf Plattformen, wo jetzt viel mehr Meinungspluralität vorzufinden ist. Also ja, ich kann das natürlich verstehen, vor allem wenn es um die Existenz geht, dass Menschen vorsichtiger sind mit dem, was sie sagen. Ich kann aber auch nur plädieren, an diese Menschen doch dann bitte auch eins und eins zusammenzuzählen und sich zu sagen, es ist also doch keine Verschwörungstheorie, sondern es ist so, ich ertappe mich selber dabei. Und vielleicht sollte man das dann wiederum bei der Überlegung, wenn man davon ausgeht, dass wir noch irgendwie etwas demokratischen Einfluss haben, bei unserer Wahlentscheidung mit in Betracht ziehen. Mir scheint es, die Menschen machen das, die vergessen sehr schnell und dann wird wieder das gewählt, was eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir in der Realität leben, in der wir jetzt leben und man fragt sich dann, warum sich nichts ändert.
Ja, es werden ja nicht nur unsichtbare Schritte, sage ich jetzt mal, getätigt zur Reichweiteneinschränkung und Zensur, sondern auch ganz offene eben gesetzliche Regelungen, wie zum Beispiel die Altersgrenzen für Social Media, die in immer mehr Ländern diskutiert und eben auch schon eingeführt wurden, oder auch Verhaltenskodizes wie in Italien, die eben Influencer einhalten müssen, wenn sie online bleiben wollen. Was sagen Sie denn zu dem? Sind das sinnvolle Maßnahmen oder eher Werkzeuge zur Einschränkung von Meinungsfreiheit?
Ich denke, das ist relativ klar. Man muss einfach nur schauen, wer ruft am lautesten nach einschränkenden Maßnahmen, aus welchem politischen Spektrum. Wir wissen das alle, es ist immer gleich, es ist immer die politische Linke. Das ist ja auch die, die an der Macht ist. Und das Das ist, ob wir jetzt den ehemaligen EU-Kommissar Thierry Breton, der nach wie vor auf Twitter immer lautstark dafür ruft, auch an Elon Musk soll zensiert werden, weil der lässt viele unschöne Meinungen auf Twitter zu, oder das Ganze im Allgemeinen bei Wahlen manipuliert wird, wie in Rumänien beispielsweise, wo Thierry Breton selber gesagt hat, man hat die Wahl eines unliebsamen Kandidaten einfach beendet, gestoppt. Ja, der durfte nicht gewählt werden. Wir sehen das mit Le Pen in Frankreich, wurde zu gefährlich, alles klar, Gerichtsurteil, sie darf sich nicht mehr zur Wahl stellen. Es gibt viele Beispiele hier in Deutschland, ich meine, jetzt befinden wir uns gerade in Österreich, aber bei uns in Deutschland, dass man sagt, alles klar, sollte die AfD zu mächtig werden, dann wird das Verbotsverfahren weiter vorangebracht. Also sollten die Bürger, die Menschen dieses Landes sich entscheiden, aus freien Stücken heraus eine Partei zu wählen, die dem System nicht gefällt, dann muss das System eben eingreifen, seine scheindemokratische Maske abnehmen und zeigen, Demokratie ist uns völlig egal, das dürft ihr nicht machen. Und ja, das sind alles Schritte, die seit Jahren angekündigt worden sind, von denen, die man die Aluhutträger genannt hat, die auch damals schon zur Corona-Pandemie zu Tausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, macht das nicht, überlegt euch das gut, die Impfung ist keine gute Entscheidung. Und jetzt vor wenigen Tagen kam eine große, große britische Peer-Reviewed-Studie raus, die ganz klar zeigt, da geht es um Kinderimpfung, wie die Myokarditis-Fälle bei Kindern, die geimpft sind, in die Höhe schnallen und bei Ungeimpften einfach nicht. Damals schon alles Schwurbelei. Das können wir weiterführen. Noch früher, 2015, Einwanderungskrise, also als die Masseneinwanderung so richtig losgegangen ist. Alles Schwurbler, alles Rechtsradikale. Nun, heute sehen wir in unseren Städten, wie die Kriminalität jedes Jahr neue Rekordstände erreicht, wie es immer schlimmer und schlimmer wird. Ja, also am Ende des Tages ist sich jeder selbst seines eigenen Glückes Schmied. Und wer immer wieder Fehlentscheidungen auch mittrifft, und da muss man die Bevölkerung eben auch mitverantwortlich machen, es sind nicht immer nur die Politiker. Die Politiker haben auch nur so viel Raum, wie das Volk es ihnen gibt. Und wenn dieser Raum immer wieder gegeben wird, dann nichts getan wird, wenn die rufen, selber von vielen niedergeschrien werden, das sei doch alles nur Übertreibung, Schreckensnachrichten, also wenn es darum geht, dass Menschenrechte immer weiter eingeschränkt werden. Ich denke, wir leben jetzt in der absoluten Realität. Gerade 2026 wird so offen wie noch nie eigentlich darüber gesprochen, was Hierarchie von Ländern angeht. Ich denke, Trump sagt das ganz klar. Er sagt, Europa, ihr könnt mir gar nichts sagen. Ich will Grönland und ich nehme es mir. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Und das zeigt ja, ich sage eine Offenbarung. Es wird den Menschen offenbart, was man eigentlich schon lange gesagt hat, man aber nicht wahrhaben wollte. Und das, was man nicht wahrhaben wollte, das tritt jetzt mit so einer starken, massiven Realität ins Leben, dass man es nicht mehr leugnen kann.
Was glauben Sie, ist der Grund, warum denn die Menschen zusehen, wenn es doch schon so offensichtlich ist?
Ich glaube, weil sie schwach sind. Nicht alle, nicht in jedem Land gleich viel verteilt. Ich glaube, es gibt Länder, die durchaus revolutionärere Tendenzen haben. Eines davon ist unser Nachbarland Frankreich. Denken wir an die Gelbwesten-Proteste oder die Bauernproteste. Vergleichen wir doch einfach mal einen deutschen Bauernprotest und einen französischen Bauernprotest. Dann sieht man schnell, wer noch eine gewisse Widerstandsfähigkeit in sich trägt. Bei den Franzosen brennt das Parlament oder es wird direkt mit Gülle vollgeschüttet und in Deutschland bewegt man sich ein bisschen, macht einen kleinen Stau und dann heißt es wieder alle ab nach Hause und man ist innerlich auch durch und durch verstritten. Da sind wir wieder beim Thema Spaltung. Ja. Wenn ich es schaffe, dass die Bevölkerung grundsätzlich uneins ist in der Meinung und sich selbst eigentlich feindlich gegenübersteht, das ist die beste Form. Wenn ich selber herrschen möchte, teile ich vorher, um dann effektiver zu herrschen. Denn selbst wenn sie alle mir feindlich gegenüber gesinnt sind, sind sie sich trotzdem sich selbst noch feindlicher gesinnt und werden dadurch abgelenkt. Ja, also es gibt wie gesagt andere Länder, da ist das anders so. Ich würde auch sagen, es gibt eine Teilung innerhalb Deutschlands. Ich weiß nicht, wie das bei den Österreichern ist, aber die Ostdeutschen sehen die Sache ganz anders als die Wessis. Die Wessis haben früher immer gelacht über die Ossis. Ich glaube, sie lachen nicht mehr. Insofern um das abzuschließen, ich glaube, wir sind einfach durch eine gewisse Erziehung oder Umerziehung, die wir jahrzehntelang hatten, hat man uns dieses revolutionäre Prinzip, ich lasse das nicht mit mir machen, das hat man in vielen Teilen der Bevölkerung einfach aberzogen.
Ja, das kann vermutlich sein, aber Sie sind da noch anders oder sind da anders und es gibt ja zum Glück noch einige. Also vielleicht ist ja doch die Hoffnung da. Es heißt ja immer, es braucht nicht so viele.
Das ist richtig, ja.
Sie haben ja auch die Anti-Auszeichnung, würde ich das jetzt nennen, das goldene Brett vom Kopf bekommen und haben ja vorher auch von Schwurblern und Verschwörungstheoretikern und Falschinformanten gesprochen. Das ist ja eine Auszeichnung dafür. Also ist es für Sie eigentlich ein Ritterschlag?
Ein Ritterschlag wäre es, wenn es von irgendetwas Relevantem gekommen wäre. Ich kannte diese Auszeichnung vorher nicht. Ist mir auch völlig egal, wer sie nächstes Mal gewinnt. Das ist Auszeichnung. Ich glaube, das Medium, das diese Auszeichnung verteilt hat, ist nur dadurch, dass es an uns verteilt wurde oder dass wir damit ausgezeichnet wurden, überhaupt erst bekannt geworden oder hat Aufmerksamkeit generiert. Deswegen, ja, das ist eine Nichtmeldung für mich.
Sie haben ja geschrieben, zumindest im Standard habe ich es gelesen, dass Sie das eingestanden haben, dass Sie falsche Informationen verbreitet haben und gelobt haben, sich zu bessern und in Zukunft mehr auf Faktenchecks zu achten. Stimmt das oder ist das eine falsche Information?
Nee, aber das ist aus einem ganz anderen Jahr. Also der erste Medien-Shitstorm, den wir hatten, der war 2023 irgendwann. Jetzt haben wir 2026 und damals gab es, da war die Struktur des Podcasts auch noch ganz anders, da war das wirklich mehr im Stammtischformat, man könnte auch sagen im Podcastformat, denn da hatten wir nicht alles Quellen gecheckt, da war nicht ein riesen Research-Team dahinter, sondern da saßen einfach zwei Freunde da und haben über ein Thema geplaudert, ja? Wie das in den meisten Podcasts wohl so ist, aber da wird eben über unrelevantere Themen gesprochen, die nicht so politisch aufgeheizt sind, wo nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und da gab es in den ersten 100 Folgen einfach bei Dutzenden Stunden Material ein paar Aussagen, die so nicht ganz korrekt waren. Ne? Das ist richtig, das haben wir anerkannt, dass die nicht korrekt waren und hatten Besserungen, nicht nur Besserungen gelobt, sondern ich meine auch das Ganze umgesetzt, denn wir haben ein ganzes Team an Researchern jetzt in den letzten Jahren für uns Arbeiten gehabt, die jede Quelle geprüft haben. Ich hatte selbst teilweise 10, 15 Seiten an Quellenmaterial vor mir. Das hat natürlich ein bisschen auch die Charakteristik des Podcasts verändert, denn früher war das mehr, ich sage jetzt mal, jeder haut einen raus. Und so haben wir gesagt, okay, alles klar, wenn das der Angriffspunkt ist, dass ihr immer einen kleinen Teil einer Aussage rausnimmt und das dann riesig aufblasst, oh, Skandal, was er da gesagt hat, dann müssen wir eben uns davor schützen. Dann kamen eigentlich auch nie wieder Angriffe mit dieser Anschuldigung, das war dann aus. Natürlich, auch wir machen Fehler, auch haben Dinge falsch ausgedrückt, das ist ganz normal.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, das machen ja die etablierten Medien auch zuhauf.
Ja. Ja, nur, dass sie sich danach nicht entschuldigen.
Nein, und auch nicht eingestehen. Aber ja, das führt uns zu dem Thema Desinformation. Das ist ja eines der größten Themen, das die EU da jetzt angehen will oder immer mehr angehen will und bekämpfen will. Und auch zu dem am Beginn angesprochenen Thema Debanking. Das hängt ja zusammen. Also die Desinformation verbreiten, die sollen ja auch da in ihrer finanziellen Infrastruktur eingeschränkt werden, dass sie das nicht mehr machen können. Wie geht es denn Ihnen damit? Haben Sie selbst Erfahrung schon gemacht mit dem Debanking oder in Ihrem Umfeld?
Also Erfahrung nicht direkt und persönlich, aber in meinem Umfeld ja. Ich kenne Personen, die debankt worden sind. Ja, unschöne Geschichte. Warum das mir nicht passiert ist, kann ich nicht sagen, aber es gibt viele Dinge, wo andere Personen mit deutlich kleinerer Reichweite schon unter solchen Dingen gelitten haben. Vielleicht hatte das auch etwas damit zu tun. Ja. Man muss es ja auch mal so sehen, wenn Millionen Menschen jede Woche einem zuhören und die hören dann, wenn jemand davon berichtet, dann kann das natürlich auch für die entsprechende Bank oder das System, das so etwas einleitet, einen massiven Image-Schaden haben. Hat man ja gemerkt bei den ersten Medienhäusern, die uns damals angegriffen haben. Die haben einen Artikel geschrieben, der war dann noch hinter irgendeiner Paywall. Und die paar Gurken, die das sich dann noch durchgelesen haben, das waren quasi die, die es erfahren haben. Und dann hatten wir eine Stunde Zeit, das auseinanderzunehmen. Und das haben dann nachher 1,5 Millionen Leute mitgekriegt. Ja. Also wer hat dann einen größeren Schaden davon getragen? Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe für diese fortwährende Aggression der Medien. Da ich vergleiche das mal mit Old Economy und New Economy. Ja. Deutschland per se, bevor wir uns jetzt hier komplett deindustrialisieren, war ja Old Economy, also schwerer Maschinenbau, sehr energieintensiv. Und dann gibt es Tech, das ist New Economy. Und bei den Medien sehe ich das genauso. Die traditionellen Medienhäuser sind Old Economy und die Influencer, die Podcaster, die sind New Economy. Und die greifen eben immer mehr von diesem Gerüst der Narrativmacher oder Narrativgeber, die eben sagen, wir erzählen euch, was ihr zu glauben habt. Das ist das, was die Medien jahrzehntelang erfolgreich mehr oder weniger gespielt haben. Jetzt in den letzten Jahren nimmt der Erfolg immer mehr ab. Das Misstrauen, das zeigen ja sämtliche Statistiken, nimmt immer mehr zu. Tiefes Misstrauen den Medien gegenüber, meiner Meinung nach auch völlig gerechtfertigt. Und die Podcaster haben teilweise eine viel höhere Aufrufzahl. Auch wenn wir nach Amerika schauen, ein Tucker Carlson, der mit Präsidenten Viktor Orban, Wladimir Putin Interviews führt, die gehen in dreistellige Millionenaufrufe. Ja. 200-300 Millionen. Und das heißt also, das Interesse daran, dass eine Person, der ich vertraue, mit jemandem spricht, ist viel höher als dass ein gekaufter Schreiberling, der wieder das Narrativ seines Herrn vertreten muss, mit jemandem spricht. Ja? Und Menschen wollen einfach eine neutralere Perspektive bekommen. Und jetzt kann man sagen, wir geben ja auch keine neutrale Perspektive. Nun, wir geben auf jeden Fall mal eine offene. Wir beleuchten die Themen von beiden Seiten, sehr kritisch auch. Und ich glaube, wenn ein altes System, jetzt können wir das politisch sehen, wir sehen diese Reibungen ja gerade auch mit den USA. USA bisher noch Weltmacht, kämpft darum, noch seinen Weltmachtstatus ein paar Jahre zu behalten, in immer, immer aggressiverer Art und Weise, indem man sich Länder einverleiben möchte oder Präsidenten einfach mal entführt. Und ich denke, das ist das Aufschreien eines sich an der Kippe befindenden Weltreiches. Und wenn wir das jetzt mit der Medienwelt vergleichen, die sind meiner Meinung nach schon längst über die Kippe drüber, die alten, weil man sieht, die Auflagezahlen, die gehen in zweistelliger Zahl jedes Jahr zurück. Man versucht aber irgendwie noch dieses Narrativ zu behalten. Und das geht halt nur, indem man die Podcaster, die Influencer, die eben kritisch sind, diffamiert. Und der letzte Weg der Diffamierung und wahrscheinlich auch der effektivste ist, ans Geld zu gehen. Und das ist eben die EU, die allen anderen immer sagen möchte, wie undemokratisch sie sind, jedoch selbst am undemokratischsten ist, die jetzt versucht, an die Geldbeutel kritischer Stimmen ranzugehen.
Ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also es gibt ja mehrere Strategien. Das eine ist eben die Zensur, das ist die Plattforming, Reichweitendrosselung, eben Debanking. Da gibt es ja verschiedenste Dinge, wie man versucht, dem Herr zu werden, was Sie ja gerade beschrieben haben, dass da einfach eine Machtumkehr ist, die so nicht gerne hingenommen wird. Und da ist halt natürlich auch die Befürchtung, dass man sagt, das wird jetzt dementsprechend auch kontrolliert, ja, die kontrollierte Opposition und eben alles versucht, dass diese freie Information nicht mehr möglich ist und dass man es da einschränken will. Das ist ja auch dieses die Bekämpfung der Desinformation ist ja, fällt ja darunter, dass man auch eben Influencer, soziale Medien und so weiter immer mehr einschränkt und da was macht. Also haben Sie da schon die Befürchtung, dass diese Machtumkehr vielleicht auch nicht allzu lange halten wird, weil einfach zu viel dagegen geschossen wird und weil einfach zu viel versucht wird, dass das nicht frei bleibt?
Ja, ich meine, dieses Risiko ist immer da, mit dem leben wir aber schon seit Jahren. Die Schlinge, wenn man so möchte, zieht sich auch immer weiter zu. Und das bringt gewisse Konsequenzen mit sich. Aber, um das auch mal zu sagen, wir sehen auch, wir gehen eben in eine multipolare Welt jetzt gerade rein. Ja. Multipolar heißt, es gibt nicht nur mehr einen Machtspieler, die USA und gewisse Interessen, die da dahinter stehen, sondern es gibt jetzt unterschiedliche Machtspieler. Es sind die Chinesen, die Inder, die Russen. Deswegen auch dieser mit Vehemenz geführte Kampf der NATO, ganz vorne mit dabei, der USA und Russlands, wo es meiner Meinung nach nie um Demokratie ging, nie darum, irgendwie die Menschenrechte zu erhalten. Das ist völlig irrelevant. Deswegen jagt man ja nach wie vor tausende Menschen jeden Tag aufs Schlachtfeld, die für diesen unnützen Krieg sterben müssen. Und somit gibt es auch immer Systeme mit anderen Auslegungen. Es gibt auch Länder, die grundsätzlich ein anderes demokratisches Grundverständnis haben, wie beispielsweise das, in dem ich lebe, die Schweiz, das letzte Land unseres Planeten mit einem echten in der Konstitution verankerten Volksentscheid. Etwas, das von allen großen etablierten deutschen Parteien partout abgelehnt wird, außer von der einen ganz furchtbar Rechtsradikalen, die die Demokratie abschaffen möchte, die sich aber ganz klar für den Volksentscheid ausspricht. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch sehr starke Bewegungen von Menschen, die Länder verlassen. Warum gehen im Jahr aktuell, ich meine, jetzt sind wir bei 270.000 Unternehmern, die jedes Jahr Deutschland verlassen. Warum werden Schritte eingegangen, um das zu erschweren? Weil die doch ganz genau wissen, die Leute haben keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ja? Und jetzt versucht man sie halt einfach einzusperren, damit man es sich nicht mehr leisten kann. Hier gehen wir wieder aufs Thema Geldbeutel. Ich versuche, sie am Geld zu greifen. Und sonst sieht man das ganz klar. Ich kann berichten, mein Bruder lebt ja in den USA, in Texas und dort in Dallas. Das ist also noch Cowboyhut und Sturmgewehr um die Schulter. Und die haben einen wahnsinnigen Wirtschaftsboom. Jeden Tag kommen neue Großunternehmen, die nach Texas reinkommen, denn Texas hat noch ein viel höheres Freiheitsprinzip, als es die demokratisch und damit linksgelenkten Staaten haben, wie beispielsweise in Los Angeles mit der höchsten Zahl an Obdachlosen überhaupt. Also wer nicht ganz blind ist und sieht, was in Los Angeles abgeht, das ist einfach ein einziges Trauerspiel. Und deswegen hat man regelrechte Völkerwanderungen der Amerikaner innerhalb der verschiedenen Staaten, die sich sagen, danke, tschüss, der Amerikaner ist nicht so verwurzelt mit seinem Boden wie vielleicht hier die Österreicher oder auch die Deutschen. Der geht halt einfach in einen anderen Staat, wo er besser empfangen wird, günstigere Steuern hat, weniger Freiheitsentzug hat. Und ich meine, damit sollten sich alle Leute beschäftigen.
Mit Auswandern?
Mit dahin gehen, wo sie willkommen sind.
Ja, gut, aber alle auswandern können wahrscheinlich nicht. Viele sagen ja auch, dass man ja eher schauen sollte, dass man da um die Freiheit im eigenen Land kämpft.
Ja, aber gut, auch da gut. Gehen die Meinungen auseinander. Das muss jeder wissen. Ich meine, man ist ja auch willkommen. In Deutschland ist jeder, der seinen Pass wegwirft und die deutsche Sprache nicht spricht und sich auch an die Gesetze nicht halten will, absolut willkommen und wird voll alimentiert. Das zeigt mir doch schon ganz klar, wohin die Richtung geht. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit. Da muss ich kein Mathematikprofessor sein, um zu rechnen. Wenn die Leute, die massenweise hier reinkommen, die eine höhere Kinderquote haben als die Leute, die hier leben, weil sie es sich nicht mehr leisten können, die eine geringere Kinderquote haben, was passiert dann in wenigen Jahrzehnten? Wir werden ausgetauscht. Nennt man Bevölkerungsaustausch, galt auch als Verschwörungstheorie. Ich glaube, die Leute, die das nach wie vor als Verschwörungstheorie sehen, die werden von Tag zu Tag weniger.
Sie haben jetzt oft von Leisten gesprochen, vom Geld, vom Geldbörserl und vom Leben leisten können. Das ist ja eine große aktuelle Sorge auch der Bürger, dass es einfach immer enger wird. Ja. Und mit Blick jetzt auf die kommenden Jahre, was schlagen Sie denn vor, außer Auswandern, was gibt es für Möglichkeiten, wie man jetzt am besten sein Geld schützen kann?
Also es gibt unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Probleme. Wir sprechen ja hier in Europa und speziell in Deutschland immer öfters vom Lastenausgleich oder von der Zwangshypothek. Das sind Dinge, die es übrigens in der Vergangenheit schon gab für die Leute, die meinen, nein, 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 das kommt ja nicht. Alles, was es schon mehrmals gab, kann es auch in Zukunft wieder geben. denke, das ist relativ klar, worauf es ausläuft. Die größten Besitztümer, die wir in Deutschland haben, stecken fest in Immobilien. Sie sind immobil. Das heißt, diese Immobilienbesitzer, selbst wenn sie das Land verlassen, die Immobilie können sie nicht mitnehmen. Ja? Und deswegen ist es einfach nur folgerichtig. Wenn ich also selber ein Mitglied dieses Systems wäre, das nur davon lebt, dass ich das bestehende Potenzial aussauge, und ich versuche, den Rest, der noch drin ist, auszusaugen, dann muss ich an die Liquiditätsmittel ran, die immobil sind, Immobilien. Und dann werde ich eine Zwangshypothek einführen, indem ich sage, das hatte ja Sigmar Gabriel damals schon gesagt, es ist gut möglich, dass wegen den Schäden, damals ging es um die Corona-Pandemie, Schäden der Corona-Pandemie durch einen Lastenausgleich beziehungsweise eine Zwangshypothek getilgt werden müssen. Wie macht man das? Eine Hypothek, die längst abbezahlt ist oder theoretisch auch eine, die noch nicht abbezahlt ist, wird mit einer neuen staatlich verordneten Hypothek belangt. Das kann man dann über 30 Jahre abzahlen lassen, damit es sich auch nicht ganz so schlimm anfühlt. Ja, das ist also dann nicht auf einmal und der Bürger geht pleite, sondern heißt, nein, wir zwacken dir einfach noch ein bisschen mehr weg. Und das ist dann wie noch eine weitere Sondersteuer. So wird der Staat sich nochmal für ein paar Jahre finanzieren können. Lastenausgleich. Was muss man wissen, um die Bürger wirklich schröpfen zu können? Man braucht eine exakte Auflistung, präzise Auflistung eines jeden Bürgers, also den gläsernen Bürger, bei dem ich die finanziellen Verhältnisse kenne. Dadurch bin ich natürlich am besten auch in der Lage, ihm etwas zu nehmen. Ich muss wissen, was er hat. Leute haben ja viel Gold und Silber im Privatbesitz, möglicherweise Sparguthaben, die noch nicht ganz bekannt sind. So, dafür wurde jetzt die Frankfurter Behörde AMLA gegründet, das EU-Vermögensregister. Nun, woran ist man wohl interessiert, wenn man wissen will, welches Vermögen jede Person exakt hat, exakt auf den Euro genau? Weil ich es ihm nehmen möchte, ganz einfach. So, darauf müssen wir uns einstellen. Ich denke, das ist relativ klar. Übrigens, Auswandern muss auch nicht immer effektiv sein, denn die Franzosen haben es jetzt, müsste es ungefähr einen Monat her sein, auch das universelle Welteinkommen eingeführt, wie es das bei den Amerikanern schon lange gibt. Das heißt also, wenn der reiche Franzose gesagt hat, ich will das hier nicht mehr, ich gehe nach Paraguay, dann sagt Mr. Macron, der, je nachdem wie viele Monate er noch im Amt ist, sagt dann jetzt, es ist mir völlig egal, wo du hingehst. Wir werden jetzt Welteinkommen, also ich werde Steuern von dir verlangen, auch wenn du in Paraguay arbeitest, auch wenn du mit Frankreich nichts mehr zu tun hast. Der deutsche Bundeskanzler und Wahrheitsengel Friedrich Merz hat ja schon klar gesagt, Welteinkommen ist auch denkbar. Je mehr Leute gehen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Welteinkommen gibt. Und dann ist jeder Passhalter, der einen deutschen Pass hat, sich bis dahin noch nicht einen anderen Pass besorgt hat, um seinen deutschen Pass dann à la Poubelle in den Mülleimer zu werfen, der wird dann auch unter das Welteinkommen fallen. Das ist jetzt mal die Problematik. Was kann man machen? Nun, man kann versuchen, in Hard Assets zu investieren, die zum Beispiel nicht staatlich registriert sind, also als Beispiel Gold und Silber. Ja. Da ist in den letzten Jahren aber auch die Bargeldhöhe immer weiter runtergeschafft worden. Wir waren mal bei unbegrenzt, dann waren wir bei 10.000, dann waren wir bei 5, jetzt sind wir bei 2.000, 1.999 Euro, die noch anonym gekauft werden können, also ohne...
In Deutschland.
Ja, ich weiß gar nicht, wie es in Österreich
ist. In Österreich
sind es 10.000. Ah, okay. Ja. So, und Bargeldbegrenzung ist ja das nächste Thema, das jetzt eingeführt wird. In anderen Ländern gibt es das schon, Italien, Spanien, wo keine Bargeldgeschäfte mehr über 10.000 Euro gemacht werden dürfen. Deutschland gibt es das noch. Auch das immer weiter begrenzen, das Gefängnis immer weiter schließen. Gleichzeitig erzählen alle Parteien, die daran was ändern wollen, das sind eigentlich die Feinde. Das sind eigentlich die Demokratie abschaffen wollen, während man sie selbst abschafft. Das ist das Spielchen, das wir die letzten 10 Jahre hier sehen.
Also so wie das klingt, gibt es jetzt nicht so viele Auswege, dass man sein Geld schützt.
Es gibt definitiv immer Wege, dass man sein Geld schützt, zum Beispiel aus dem EU-Raum rauszubringen. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich eigentlich recht intensiv beschäftige. Das ist auch noch legal, noch. Man darf noch sein Geld theoretisch in China anlegen oder sonst irgendwo. Das ist eine Möglichkeit, Geld nicht mehr in dem Raum zu haben, von dem die größte Wahrscheinlichkeit ausgeht, dass sie es mir nehmen wollen.
Das heißt, wenn man jetzt 10.000 Euro hat, also ein ganz kleines Vermögen, dann würden Sie im ersten raten, kleine Stückchen, immer wieder Gold und Silber.
Definitiv. Ja, ich glaube, das ist doch, wir sehen den Beweis meiner Aussage gerade an den massiv steigenden Preisen von Gold und Silber. Nicht nur Gold und Silber, auch Platin, Palladium, Rohstoffe im Allgemeinen. Also alle Hard Assets, was man anfassen kann, was nicht Fiat-Geld ist, das am Ende nur den Wert von Papier hat, dass die durch die Decke knallen. Das ist ja ein Signal für uns alle. Das zeigt, dass sich nicht nur die sogenannten Retail-Investoren, also der kleine Mann von nebenan, sondern auch die Institutionen, die selber merken, was abgeht, immer stärker in begrenzte Assets, also Gold und Silber sind ja in begrenzter Form nur zu haben, immer stärker dort reingehen. Das ist, denke ich, ein Bereich, der noch weiter steigen wird. Und dann ein anderer, von dem sich Deutschland komplett entfernt hat, als einziges Land auf unserem Planeten, das ist das Thema Uran, also von der Atomkraft. Wir haben ja nicht nur die Atomkraft in Deutschland beendet, sondern wir haben auch noch ganz bewusst die Atomkraftwerke, die letzten, die wir noch hatten, die als die sichersten der ganzen Welt gegolten haben, die haben wir zerstört, sprengen lassen. Damit also, sollten die Deutschen irgendwann mal in einer so hohen Zahl aufwachen und sich sagen, vielleicht wollen wir uns jetzt nicht mehr knechten lassen und eine andere Partei wählen, die dann sagt, hey, das mit der Atomkraft ist ein absoluter Riesenfehler gewesen, hat ja übrigens Kanzler Merz jetzt letzte Woche auch schon gesagt, nachdem alles zerstört worden ist, und sagt dann, okay, wir nehmen die Infrastruktur wieder auf, dann heißt es ja, welche Infrastruktur? Es gibt keine Infrastruktur mehr. Es ist alles in kleinen Steinchen gesprengt worden. Meiner Meinung nach ganz klar der Beweis dafür, dass es hier um nachhaltige Zerstörung geht. Man will verhindern, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass jemand anderes, der es besser machen möchte, der müsste dann höchste Kraftanstrengungen erstmal leisten, jahrelang neue Atomkraftwerke aufbauen, um da wieder reinzukommen. Aber ich möchte den Bogen hier schließen. Uran, die größten, was wir am dringendsten benötigen in den nächsten Jahren, ist Elektrizität. Viel mehr, als wir aktuell gerade in der Lage sind, es zu produzieren. Deswegen möchte ja Elon Musk sogar Satelliten ins Weltall schicken, die uns wiederum Elektrizität auf die Erde bringen, weil sie sagen, wir haben so ein gigantisches Aufkommen mit künstlicher Intelligenz, wir haben aber nicht genügend Strom. Deswegen werden Atomkraftwerke gebaut ohne Ende und das ist beispielsweise ein weiterer Rohstoff, der meiner Meinung nach ganz stark steigen wird, ist Uran.
Wir kommen jetzt zum Abschluss und auch zum Ausblick. Wir sind ja jetzt erst am Anfang des Jahres 2026. Was würden Sie denn sagen, was glauben Sie, sind die prägenden Themen in diesem Jahr?
Ich glaube, das wird als eines der, um es mal so salopp zu sagen, wildesten Jahre unseres Lebens, auch astrologisch übrigens, auch zyklisch gesehen. Ja, ich befasse mich ja auch in der Marktanalyse mit Zyklen. 2026 merkt man, denke ich, die Welt ist sowas von aus den Fugen geraten. Man kann es merken, alte Allianzen, die über Jahrzehnte bestanden haben, werden in Frage gestellt, könnten sogar obsolet werden. Wir sprechen aktuell gerade davon, Trump hat es jetzt hier in Davos in seiner Rede gesagt, dass die NATO für ihn eigentlich keine Rolle mehr spielt, sondern er möchte jetzt ein eigenes Friedensbündnis machen. Jeder, der dabei sein möchte, muss mindestens 1 Milliarde zahlen und muss natürlich auch von ihm aufgenommen werden, sprich also Gewehr bei Fuß stehen. Und das heißt also, Allianzen, wie wir sie bis vor kurzem noch als sicher geglaubt haben, die Amerikaner stehen immer zu den Europäern, die werden uns immer beschützen. Nein, sagt er jetzt schon, werden sie nicht mehr. Das heißt also, um es mal ganz salopp zu sagen, mit den Russen hat man sich's verschissen, und zwar richtig. Gleichzeitig sagt der Amerikaner, die andere Weltmacht, mit euch Idioten wollen wir eigentlich auch nichts mehr wissen, weil ihr nicht meinen Weg mitgeht. Ja. Das heißt, die Europäer stehen aktuell gerade sehr alleine da, müssen sich auf sich selbst fokussieren und schauen, dass sie zu alter Stärke zurückfinden, dass sie sich vielleicht auch mal einig werden in manchen Themen, denn man ist sich ganz selten in irgendwas einig. Also auch hier, wir kommen wieder zurück zum Thema Spaltung. Diese Spaltung ist nicht nur innerhalb der Gesellschaften der eigenen Länder, sondern sie ist auch auf der supranationalen Ebene zu finden. Uneinigkeit, es gibt Länder wie die Polen, die Ungarn, die Serben, die Slowenen, die sagen, mit dem, was Europa darstellt, dem ganzen Woke-Wahn, wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen auch kein schlechtes Verhältnis zu Russland haben. Das sind Länder, die aktuell sehr stark, die Polen vor allem im wirtschaftlichen Aufschwung sind, Ungarn auch, Immobilienpreise in den letzten Jahren massiv gestiegen. Und dann gibt es eben das alte Kerneuropa. Ich würde sagen, die befinden sich ganz massiv im Abschwung. Und ich denke, wir sehen eine Beschleunigung dessen noch in diesem Jahr. Das sind leider keine tollen Nachrichten, mit denen ich da aufwarten kann. Vor allem nicht für Deutschland. Ich sehe, was die deutsche Wirtschaft angeht, noch absolut dramatische Zeiten auf uns zukommen und die werden sich auch in 2026 weiter beschleunigen.
Was sehen Sie denn für die Menschen persönlich, für Themen, dass Sie sagen, wie können Sie da vielleicht auch widerstandsfähiger werden oder mehr Kraft schöpfen in diesem Jahr? Was sind so?
Ich glaube absolut daran, das hatte ich vorher schon gesagt, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Das ist auch etwas, das ich immer wieder propagiere. Das Gesamtschicksal einer Bevölkerung muss nicht mein Schicksal sein. Und das sollte jeder so für sich selbst auch sehen. Man kann, warum gehe ich denn jetzt hier auf Kur, ja, um mich selbst zu stärken? Ich tue etwas für meinen Körper und für meinen Geist, um damit widerstandsfähiger zu sein. Ich verfalle also nicht nur dem Konsum, wie es viele machen aus Sorge, dass sie sagen, ich fange an zu trinken oder ich esse immer mehr oder ich bin nur noch auf Social Media und lebe da mit meinem kleinen Smartphone zusammen. Sondern ich mache das Gegenteil. Ich versuche, Klarheit zu finden. Ich meditiere jeden Tag. Ich arbeite ganz stark mit Manifestationen, also meine Glaubenssätze. Meine Ziele werden von mir jeden einzelnen Tag aufgeschrieben. Das sind Dinge, die ich sehr vehement und sehr klar forciere. Und das ist etwas, das ob arm, ob reich, ob Mann, ob Frau, egal welches Alter, jeder Mensch machen kann und jeder Mensch auch erfolgreich werden kann damit, sich seine eigene Welt zu kreieren. Ja? Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Das heißt also, ich schmiede mein eigenes Glückseisen. Damit bin ich der Architekt meines Lebens. Und auch wenn ich sicher eine, wie ich meine, realistische und dennoch negative Sicht auf den weiteren Verlauf Europas habe oder Westeuropas, so habe ich eine sehr positive Sicht auf meine eigene Entwicklung, auf die meine Familie. Und ich glaube, das ist ja etwas, was jeder machen sollte, schauen, dass der eigene Kreis, Freunde, Familie, dass diese Beziehungen feste Beziehungen sind, dass sie positive Beziehungen sind, dass man nicht aus Gründen, persönlicher Gründe irgendwann seine Beziehung beendet vielleicht und dann auch alleine wieder dasteht, sondern Zusammenhalt, alte Familienwerte, alte christliche Werte.
Wie ist es bei Ihnen persönlich als abschließende Frage? Was sind Ihre Projekte jetzt für 2026?
Also ich bin sehr voll mit Projekten. Ich habe ja mein eigenes Unternehmen, das Analyseunternehmen HKCM. Das geht weiter. Da haben wir viele Dinge, die wir neu einführen, die wir verändern. Internationalisierung, wir wollen auf den englischsprachigen Markt. Das ist mal das eine. Und dann gibt es natürlich auch Ziele, die ich persönlich verfolge, die ich als Familie verfolge. Das sind ganz klar eingeteilte Dinge. Wenn es vielleicht darum geht, Podcast, ganz klare Aussage. Ich habe aktuell, es gibt aktuell noch keine Pläne für einen anderen Podcast. Ich merke natürlich manchmal, dass ich das, wenn ich so viele interessante Themen sehe, dass mir das dann auch fehlt. Ich sehe in den Medien, was da jetzt gerade passiert und früher wäre halt die normale Reaktion gewesen, ja, da machen wir einen Podcast jetzt draus. Ja. Natürlich ist das bei mir auch noch so.
Wahrscheinlich gibt es auch viele Anfragen, oder?
Es gibt viele Anfragen,
die
den
Platz fungieren, übernehmen wollen. Ja.
So ist es. Aber, und auch da, das ist ja eine sehr besondere Verbindung gewesen. Und es ist nicht einfach so etwas, dass bei einer so besonderen Verbindung, die so erfolgreich war, dass ich dann sage, okay, mal salopp gesagt, der nächste dahergelaufene, mit dem mache ich das jetzt einfach weiter, dann würde das nicht mehr so erfolgreich werden. Und wenn ich sowas mache, dann müsste es für mich die Perspektive sein, dass man wieder dahin kommt, wo man war. Und aktuell habe ich das noch nicht. Auch hier, ich glaube daran, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann wird so eine Person auftauchen. Wenn es so sein soll, dann wird es geschehen. Und bis dahin bin ich ganz entspannt.
Wunderbar, Herr Hopf, ich danke Ihnen vielmals für dieses offene Gespräch. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke.
Liebe Zuseher, ein spannendes und sehr offenes Gespräch mit Philipp Hopf über Kritik, Konsequenzen und den Mut, nicht zu schweigen. Dass wir solche Interviews senden können, verdanken wir allein Ihnen, Ihren Spenden, Ihrer Unterstützung und dafür sagen wir Danke. Wenn Sie unabhängige Berichterstattung weiter möglich machen wollen, unterstützen Sie auf 1. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Elsa auf 1.